Deutschlandfunk, Kultur heute.
Kunst von vor 100 Jahren wird uns in dieser Ausgabe von Kultur heute mehrfach beschäftigen, denn viele Themen der damaligen Zeit haben auch heute noch erstaunliche Aktualität. Im Theater schauen wir uns die Tragödie eines traumatisierten Kriegsheimkehrers an, im Stück Hinkemann. Das deftige Drama Die Zofen wiederum sorgte Ende der 1940er Jahre für einen Skandal. Über das Erregungspotenzial heute berichten wir gleich. Und wir schauen uns Werke der neuen Sachlichkeit an. Welche Impulse die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg für die Kunstszene der Realisten in Europa hatte und heute noch hat. Am Mikrofon begrüßt sie Adalbert Sinjewski. Die Folgen des Ersten Weltkrieges waren auch Gegenstand der Theaterbühnen der damaligen Zeit. Ganz eindrücklich zu sehen in der düsteren Tragödie Hinkemann des deutsch-jüdischen Schriftstellers Ernst Toller. Darin kehrt ein Mann nach dem Ersten Weltkrieg nach Hause, kriegstraumatisiert. Ihm wurden in der Schlacht die Genitalien zerschossen. Wie kann er sich weiterhin als Mann fühlen? Wie geht seine Frau damit um? Aufführung des Stückes Hinkemann 1924 in Berlin und Wien konnten nur unter Polizeischutz stattfinden, weil die Nazis die Vorführung gestört hatten. Kriegstraumata und Unsicherheit über männliche Identität gibt es auch heute. Deshalb hat Regisseurin Anne Lenk das über 100 Jahre alte Drama auf die Bühne geholt. Am Deutschen Theater in Berlin hatte ihre Inszenierung gestern Premiere. Barbara Behrendt war dabei.
Innig umarmt Grete Hinkemann ihren Mann Eugen. Doch er unterbricht sie skeptisch.
Warum umarmst du mich jetzt? Hä? Umarmst du mich, weil die Menschen ja mit Fingern auf mich deuten würden wie auf einen Clown? Wüssten sie, wie es um mich bestellt ist? Weil du dich meiner schämst!
Eugen Hinkemann ist ein Bär von einem Mann. Die Gesellschaft sieht ihm seine schwere Genitalverletzung nicht an, die der Erste Weltkrieg ihm zugefügt hat. Doch seine Frau, Grete, tut das sehr wohl. Sie steht ihm bei, wo sie kann, doch auch sie gerät, ob der qualvollen Selbstzweifel ihres Mannes, an Grenzen.
Ich halt's nicht mehr aus! Du bist kein verlorener Mann. Du bist keine heimliche Krankheit. Du fühlst dich wie ein Hampelmann, an dem so lange gezogen wurde, bis er kaputt war. Aber du bist kein räudiger Hund für deine Frau.
Allerdings, soll das ihre Zukunft sein? Ein Leben ohne Sex, ohne Kinder? Als Hinkemanns Freund Paul sie umgarnt, beginnt Grete eine Affäre mit ihm. Während der arbeitslose Eugen keinen Ausweg sieht, als sich auf dem Jahrmarkt zu verdingen. Ausgerechnet als Inbegriff des kraftstrotzenden deutschen Helden, der Ratten bei lebendigem Leib die Kehle zerbeißt.
Volk will Blut sehen! Blut trotz 2000 Jahre christlicher Moral!
Es kommen viele Themen zusammen in Ernst Tollers düsterer Tragödie. Die soziale Not nach dem Ersten Weltkrieg, die Grausamkeit des Menschen, der erst ins Nachdenken gerät, wenn er selbst nicht mehr funktioniert. Und die Geschlechter- und Identitätsfragen, die die Regisseurin Anne Lenk dazu bewogen haben, das fast vergessene Drama zu inszenieren. Die Bühne von Judith Oswald zitiert dabei Tollers grellen Expressionismus. Ein winziger Guckkasten steht im leeren Raum, mit schräg zulaufenden Fluchten wie in einem Film der 20er Jahre. Comicartig wirkt es, wie sich Hinkemann und Grete in grellgrün in die Schrägen dieser Küche mit altem Kohleofen drücken. Als Grete ihn mit Paul betrügt, sitzen beide in einer ähnlichen Wohnung, diesmal jedoch mit PlayStation und in Bomberjacken. Dieses zeitliche Hin und Her funktioniert auch deshalb gut, weil die Sätze der Figuren in der Gegenwart völlig nachvollziehbar klingen. Doch während sich Grete bei Ernst Toller letztlich aus dem Fenster stürzt, weil Hinkemann ihrer Liebe nicht traut, finden die beiden hier eine gemeinsame Zukunft als Familie, mit dem Baby des anderen, das Grete im Bauch trägt.
Wir bekommen ein Kind.
Ja, wir bekommen ein Kind. Wir!
Schon klar, dass die Regisseurin einen lichten Ausblick darauf geben will, wie man den Gefängnissen der Identitätszuschreibungen entkommen kann. Die Inszenierung glaubt an eine Liebe zwischen Menschen, nicht zwischen Geschlechtern. Und Grete ist bei der Schauspielerin Lorena Hanschin deutlich selbstbewusster, unabhängiger als in Tollers Fassung. Anne Lenk entwirft also einmal mehr eine emanzipierte Frauenfigur, die um ihr persönliches Glück kämpft und um ihren Mann. Überhaupt versucht Lenk eine verdaulichere Lesart des Textes mit allerlei Comic Relief. Der Jahrmarktbesitzer düst in einem Raketenphallus über die Bühne. Eine Gruppe fast nackter Jungs lässt zwischendurch die Muskeln spielen. Und selbst die Männer im Wirtshaus sind auf Sensibilität bedacht. Auch wenn sie nicht recht wissen, wie, wenn es ums männliche Gemächt geht.
Wenn nun einer, der zum Beispiel dem im Krieg das Geschlecht fortgeschossen wurde, was wird mit dem? Wie wird er glücklich?
Denke mal, was für verwickelte Fragen du einem heute vorlegst. Ja, mir wird ganz heiß. Und Peter! Ja, jetzt nicht zu lachen, ja? So was kann vorkommen.
Ja, ist nicht cool, Peter.
Ja, weinen kannst du drüber, Peter, nicht lachen.
Das ist heiter, aber auch deutlich harmloser als die Vorlage. Und Moritz Kienemann als verstiegener Hinkemann, ein Woyzeck-Wiedergänger, ist keine leicht zugängliche Figur. Die Stückausgrabung lohnt sich zwar unbedingt, schon um zu sehen, wie erschreckend viel uns gerade wieder mit der Weimarer Republik verbindet. Doch das allzu süße, unvermittelte Familien-Happy End nimmt der Tragödie den Druck seiner existenziellen Nöte und berechtigten Ängste.
Barbara Behrendt über die Aufführung von Hinkemann am Deutschen Theater in Berlin. Von der Bühne in der Hauptstadt gehen wir nach Frankfurt am Main. Am Schauspielhaus dort ging es weniger bedrückend zu, was den Umgang mit der eigenen Sexualität angeht. Zur Aufführung kam das Stück Die Zofen des französischen Dramatikers und Autors Jean Genet. 1947 bei der Pariser Uraufführung sorgte es für einen Skandal. Kein Wunder, zwei Schwestern, die Zofen, spielen sexualisierte Rituale von Herrschaft und Unterwerfung durch, bis die gnädige Frau erscheint, also die wirkliche Herrin, die vergiftet werden soll. Was sagt uns das Stück heute, wo alte Tabus verschwunden sind? Welche Lesart zeigt die junge Regisseurin und Nachwuchshoffnung Rike Süsko? Christian Gampert wollte es wissen.
Die Grundfrage für jede Zofen-Inszenierung ist die Besetzung. Jean Genet wollte die Zofen wie auch die gnädige Frau von Männern gespielt sehen, und das scheint auch die richtige Entscheidung. Will man die Rituale von sexualisierter Macht und Unterwerfung von Oberschicht und Unterschicht nochmals skurril verfremden? In den meisten Inszenierungen wird heute aber mit einer reinen Frauenbesetzung gearbeitet. Letzthin hat Lucia Bieler aus dem Stück am Münchner Volkstheater aber mit Männern eine transvestitische Show gemacht, und Thorsten Weckerlin ließ in Tübingen die Zofen von Frauen spielen, besetzte die gnädige Frau aber mit einem Mann, der dem schwulen Modezahn Harald Glöckler nachempfunden war. Rike Süsko entscheidet sich in Frankfurt für die Geschlechtslosigkeit. Drei puppenhafte, kindhafte Wesen, Schauspielerinnen, taumeln wie Avatare durch eine aseptische Innenarchitektur aus lila Schränken, Sitzflächen und Schubladen. Ständig klappt etwas auf oder zu, manchmal rauscht ein Abort, manchmal legt man Turmfrisuren an und barocke Reifröcke oder leckt an güldenen Pumps. Alles ist sexualisiert und gleichzeitig verkünstelt. Pantomime und Hysterie, man inszeniert sich und versteckt sich. Es ist eine Welt der klinisch gereinigten Perversion und des Fetischismus, weil man sich öfter mal Gummihandschuhe in die Kehle steckt oder orgasmusnah hyperventilieren muss. Soll das politisch provokant sein, oder ist es nicht doch eher ein Kuriositätenkabinett sexueller Abweichung, ein Dekadenzsymptom? Die Regisseurin Rike Süsko ist völlig damit beschäftigt, diesen Puppenstubenkosmos sexueller Nicht-Identität herzustellen. Es gibt bei ihr nicht mehr die Zofen und die gnädige Frau, Herrschaft und Unterdrückung, sondern alle spielen alles, haben manchmal ein Domestikenschürzchen an und manchmal ein seltsames, teures Bustier. Aufstand ist Show.
Sie haben den Aufstand der Zofen nicht mit eingerechnet. Sehen Sie ihn heran?
Woher aber kommen diese Gestalten? Die Geräusche, mit denen auf der Bühne viele Aktionen nachsynchronisiert werden, kommen aus dem Horrorfilm. Die Figuren kennen wir von dem Schweizer Computerkünstler Yves Netzhammer, der schon seit den 1990er Jahren glatzköpfige Menschenattrappen durch künstliche Welten schickt. Bei Rike Süsko sind sie nun konsequent erotisiert, aber auf sadistische Weise. Alle Figuren, alle drei Schauspielerinnen tragen eine Latex-Gesichtsmaske, die sie kaum kaum atmen lässt. Sie stecken zudem in einem Ganzkörper-Bodysuit, der sie wie Schaufensterpuppen erscheinen lässt. Und sie stecken in merkwürdigen lila Unisex-Strampelanzügen. Vorbildlich, geschlechtsneutral und sauber wie aus dem Genlabor. Aber sie benehmen sich hysterisch.
Möchten Sie einen Spiegel?
Och, ich sehe ja noch schöner aus darin.
Die beiden Zofen sind da, die ergebenen Dienerinnen.
Die Zofen gehören zu den klassischen Dreierstücken, in denen nach dem Zweiten Weltkrieg Sinnverlust und Beziehungskrisen verhandelt wurden. In der Inszenierung von Rike Süsko wartet man aber auf nichts mehr und die Beziehungsdebatte ist Automatismen gewichen, bei denen Herrscher und Beherrschte ständig die Rollen wechseln. Luxusrituale einer satten Gesellschaft. Atemnot soll ja sexuell stimulierend sein. Bei den Schauspielerinnen sieht man aber nur, wie anstrengend es ist, unter einer Latexmaske schicke Mätzchen zu machen. Rike Süsko hat den vergifteten Lindenblütentee, mit dem die Zofe Claire sich selber meuchelt, offenbar schon bei der ersten Leseprobe selber getrunken. Ihre Inszenierung ist jedenfalls nach einer halben Stunde sehr, sehr, sehr langweilig.
Meint Christian Gampert über die Zofen am Schauspiel Frankfurt. So klingt es derzeit in Bremen beim internationalen Musiktreffen Jazz Ahead. Gestern Abend trat dort die kenianische Perkussionistin Kasiva Mutua auf. Wir haben sie hier kurz gehört. Neben Konzerten von Jazzmusikerinnen und Musikern aus aller Welt gibt es bei der Jazz Ahead auch eine Fachmesse für die Branche und Gesprächsrunden zu aktuellen Themen der Szene. Reconnect heißt das Motto der aktuellen 19. Ausgabe. Partnerländer sind Spanien, Frankreich und die Schweiz. Für den Deutschlandfunk beobachtet mein Kollege Thomas Löwner das Geschehen. Er ist jetzt live zugeschaltet. Hallo nach Bremen.
Ja, hallo zurück nach Köln.
Wie klingt das auf der Jazz Ahead? Was sieht man auf dieser weltgrößten Jazzmesse?
Man sieht hier vor allen Dingen Leute aus aller Welt, die in einem wirklich nicht abbrechenden Strom durch insgesamt drei Messehallen schon seit drei Tagen wandern. Und das Beste, was man da manchmal machen kann, ist sich einfach in der Ecke stellen und einfach mal genießen und schauen, wie bunt das Treiben hier ist. Aber ansonsten, man hört auch natürlich viel, wie jetzt gerade das Beispiel ja auch gezeigt hat. Es ist tatsächlich neben dieser Fachmesse, wo sich eben Leute aus verschiedenen Ländern treffen, um über Themen zu sprechen, die sowohl Veranstalter betreffen als auch Musikerinnen, Musiker. Da gibt es eben auch unheimlich viel Musik, denn das spielt hier auch eine ganz wichtige Rolle. Es ist wie ein kleines Festival auf drei Tage verteilt.
Der Jazz in Deutschland war ja in den vergangenen Jahren im Aufschwung. Er ist lebendig, immer diverser. Was bewegt denn die Szene aktuell in diesem Land?
Das sind unterschiedliche Sachen. Das ist einmal natürlich vor dem Hintergrund der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen auch in der Szene ein bisschen Unruhe immer da. Also ich habe jetzt bei verschiedenen Gesprächen, die ich geführt habe, immer wieder die Sorgen gehört, die bei vielen vorherrschen, beispielsweise, dass Fördergelder gekürzt oder sogar ganz gestrichen werden oder dass es Unsicherheiten gibt. Das heißt also, Zusagen für Förderung lassen länger auf sich warten als gewohnt. Das ist natürlich in einer Musikbranche, die stark auf Förderung nach wie vor angewiesen ist, immer ein ganz wichtiges Thema. Gleichzeitig gibt es dann auch das Problem, dass viele Clubbetreiber mittlerweile auch nicht mehr so mit großen Vorläufen rechnen oder kalkulieren können. Das heißt also, auch da ist für die Musiker immer mehr eine Unsicherheit, ob sie überhaupt gebucht werden, um Auftritte spielen zu können, oder eben, dass sie ihre Tourneen sehr kurzfristig planen müssen. Also solche Dinge sind schon wirklich ein wichtiges Thema. Gleichzeitig merkt man aber auch immer wieder, dass viele Leute mit dieser Situation ohnehin schon seit vielen Jahren umgehen müssen und dementsprechend sich davon jetzt auch nicht komplett aus der Ruhe bringen lassen. Und also so ein Grundoptimismus ist bei allen zu spüren. Das ist immer das Beruhigende an der ganzen Sache dann.
Wie sieht die Lage außerhalb Deutschlands aus? Also welche Impulse kommen bei dieser internationalen Messe aus dem Ausland?
Also auf jeden Fall kann man schon mal festhalten, dass die Leute immer wieder gerne kommen. Das ist tatsächlich so, Sie hatten es ja schon gesagt, Herr Sieniawski, die 19. Ausgabe dieser Messe und es zeichnet sich jetzt auch kein Ende ab. Also am ersten Tag, als ich hier gekommen bin, das war am Donnerstag, da hatte ich noch so ein bisschen das Gefühl, ach, es war ein bisschen ruhiger alles von der Atmosphäre als in den letzten Jahren, aber spätestens am Freitag war hier wieder das gewohnte trubelige Durcheinander und also wie gesagt, es ist sehr international und man kriegt auch immer wieder entweder im direkten Gespräch oder einfach so im Vorbeilaufen mit, dass die Leute hier mittlerweile die Jazz Ahead ganz fest auf ihrem Kalender eingetragen haben, weil es einfach ein guter Treffpunkt ist, um hier sich auszutauschen und auf die Schnelle mal Konzerte zu buchen. Also für beide Seiten, denke ich, ein Gewinn.
Das Thema KI ist ja derzeit in aller Munde. Der Schutz des geistigen Eigentums der Künstler beim Anlernen der künstlichen Intelligenz wird immer wieder gefordert, auch heute am Welttag des geistigen Eigentums. Spielt das Thema KI eine Rolle bei der Jazzmesse?
Ja, tatsächlich. Also es gab heute, also auch das ist Teil der Messe, es gibt Panel-Diskussionen. Das heißt also, zu verschiedenen Themen trifft man sich hier. Es werden Vorträge gehalten oder eben Diskussionen geführt. Und gerade heute gab es tatsächlich auch eine Veranstaltung zum Thema künstliche Intelligenz. Da wurde einfach mal ein kleiner Überblick darüber gegeben, wie Stand der Dinge ist und wie man die auch vor allen Dingen kreativ nutzen kann. Also durchaus ein Thema.
Das heißt, zum Abschluss gefragt, die Größe der Messe der Welt immer noch wichtig und relevant?
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Planung für die 20. Ausgabe, die dann nächstes Jahr stattfinden wird, die sind nicht nur im vollen Gange, die sind sogar schon abgeschlossen. Heute Abend wird, glaube ich, bei der Abschlussfeier, die nachts hier im Schlachthof, der nebenan ist, stattfindet, schon bekannt gegeben, wer nächstes Jahr Partnerland sein wird. Also insofern, man kann davon ausgehen, das wird hier noch ein paar Jahre weitergehen.
Zum Abschluss der Messe Jazz Ahead heute in Bremen war das mein Kollege Thomas Löwner. Vielen Dank. Nach Bremen blicken wir nun in die Kulturhauptstadt Chemnitz. Das dortige Museum Gunzenhauser schaut auf Kunst der 20er und 30er Jahre. Diese Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die übt ja bis heute eine Faszination aus. Einerseits Weltwirtschaftskrise, Armut, politische Verwerfungen. Andererseits technologischer Fortschritt, kulturelle Blüte und mancherorts sogar wildes Nachtleben. Künstlerischen Ausdruck fand all das im Realismus, in Deutschland bekannt als Neue Sachlichkeit, mit Künstlern wie Otto Dix und Rudolf Schlichter. Die Ausstellung European Realities will nun einen europäischen Rundumblick der Realisten bieten und zeigt Werke weniger bekannter Künstlerinnen und Künstler, rund 300 Arbeiten aus 20 Ländern. Vor der Eröffnung heute Abend konnte ich die Kuratorin und Leiterin des Hauses, Anja Richter, sprechen und ich habe sie gefragt, welches Bild dieser Zeit zeichnen die Realisten aus Nord- und Osteuropa im Vergleich zu denen im Westen?
Ja, das ist das Interessante, was diese Ausstellung aufzeigt. Denn einen richtigen Unterschied kann man da überhaupt nicht sehen. Das Ziel dieser Ausstellung ist es eben genau, die Realismusbewegung zwischen den beiden Weltkriegen als eine gesamteuropäische Bewegung aufzuzeigen. Und deswegen werden die jeweiligen Länder in der Ausstellung auch nicht nach eigenen Ländern quasi gezeigt und kategorisiert, sondern die Ausstellung wird in Themen unterteilt. Und Sie können, wenn Sie durchlaufen, nicht unterscheiden, ob das ein Künstler aus Nord-, Süd-, Ost- oder Westeuropa ist, den Sie da vor sich sehen.
Das heißt, waren die Realisten in Europa untereinander vernetzt? Haben sie sich über ihre Ideen ausgetauscht?
Genau so ist es. Man merkt einfach, dass mit dem Ende des Ersten Weltkrieges, mit dem Zerfall der Großreiche, neue Demokratien entstehen, sich aber auch Grenzen öffnen und Künstler und Künstlerinnen diese neue Freiheit nutzen, um zu reisen. Natürlich sind es zunächst die großen Metropolen Paris und Rom, später auch wieder Berlin, aber auch Zagreb, Prag, Vilnius, Stockholm, das sind alles Ziele, die die Künstler und Künstlerinnen aufsuchen, wo sie sich treffen, wo sie sich austauschen und wo einfach bestimmte Strömungen, Motive sich weiter verbreiten.
Welcher Künstler, welche Künstlerin war für Sie als Kuratorin eine besondere Entdeckung und warum?
Das war etwa ein bulgarischer Künstler, Kirill Zonev, von dem ich zunächst nur die Bilder kannte. Und ich habe ein Bild entdeckt, ein Porträt eines Schriftstellers, Svetoslav Minkow, muss ein sehr exzentrischer Mann gewesen sein. Und es ist ein unfassbar beeindruckendes Porträt. Er sitzt in einem Stuhl vor einer modernen Stadtlandschaft. Ich habe dieses Bild gesehen und dachte, das erinnert mich an ein anderes Bild. Und dann bin ich drauf gekommen, es war Heinrich Maria Dafringhausens berühmtes Bild »Der Schieber«. Und diese beiden Bilder hängen jetzt in Ausstellungen nebeneinander. Und ich habe erst später entdeckt, dass beide sich eben in München getroffen haben, dort kennengelernt haben, sogar in der Künstlergruppe zusammen gegründet haben und eben wirklich sehr eng miteinander verbunden gewesen sind.
Selten wurde das so gezeigt, dass es diese Vernetzung gab. Der Umfang, die Vielfalt dieser Kunstepoche wird in Ihrer Ausstellung reflektiert. Haben Sie eine Ahnung, warum das Bild der Realisten bisher nicht in voller Gänze gezeigt wurde?
Also es gab 1980, 81 den ersten Versuch, die Realismusbewegungen aus einem europäischen Blickwinkel zu betrachten. Das war eine Ausstellung, die wurde im Centre Pompidou und in der Nationalgalerie in Berlin-West gezeigt. Und diese Ausstellung scheiterte natürlich am Eisernen Vorhang. Leider ist der Eiserne Vorhang auch bei vielen noch im Kopf. Ne? Die Kunstgeschichte ist westlich und westeuropäisch geprägt, die Geschichtsschreibung, auch sehr männlich. Frauen tauchen jetzt verstärkt immer wieder in den Ausstellungen auf. Man sucht sie regelrecht hervor. Und das ist ein Prozess, der vor einer Weile in Gang gesetzt ist, dass man diese antiquierte Kunstgeschichtsschreibung aufbricht. Und da bewegen wir uns so langsam Schrittchen für Schrittchen in eine neue Richtung, über die ich mich sehr freue. Und diese Ausstellung will gerade diesbezüglich auch einen großen Beitrag leisten.
Kriege, eine Pandemie, Wirtschaftskrise, immer stärkere rechtsextreme Strömungen, die Vergleiche zwischen den 20ern und dem Zustand der Welt heute, die drängen sich ja auf. Gibt es etwas, was wir aus dieser Ausstellung für heute lernen können?
Ja, wer hätte den Anfang, ne? Die Anzeichen waren auch in den 20er Jahren von Anfang an schon da, mit dem starken autoritären Regime, mit dem Kampf sowohl von rechts als auch von links gegen die Demokratien. Das ist was, wo wir, glaube ich, wenn wir uns das genau anschauen, in Europa auch heute sehr, sehr viele Parallelen finden. Natürlich leben wir nicht mehr in den 20er Jahren. Es gibt auch Unterschiede. Aber man sieht ganz, ganz deutlich, auch welche große Gefahr es in sich birgt, wenn man da nicht sofort versucht, etwas dagegen zu tun. Ich sage immer, wehe den Anfang, erst fällt die Kunstfreiheit, dann die Meinungsfreiheit.
Sagt Anja Richter, Kuratorin der Ausstellung European Realities, Realismusbewegungen der 1920er und 1930er Jahre in Europa. Zu sehen im Museum Gunzenhauser, das Anja Richter leitet. Die Schau ist bis zum 10. August in Chemnitz zu sehen. Ihnen vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Und nun nach Österreich. Das Land gilt als Vorbild, was die Filmförderung angeht, auch für die Reform der Filmförderung hier bei uns. In Österreich lockt ein Steueranreizmodell seit 2023 internationale Produktionen ins Land. Die Reform schuf mehrere tausend Jobs in der Filmbranche und spülte Gewinne in die Wirtschaft. Doch jetzt ist die Filmszene in Alarmstimmung. Die neue Regierung in Wien muss sparen und so ist die Filmförderung eingefroren. Noch wird gedreht, aber viele fürchten, im Sommer wird alles stillstehen. Christian Berndt über den drohenden Produktionsstopp in Österreich und einen Rückblick auf eine ganz erfolgreiche Serie aus besseren Zeiten.
Und wer hat das vorgestellt?
Na Wunder, halt, eine Marienerscheinung. Wir verdienen uns deppert, Richard.
Jungfrau Maria, bist du da sicher?
Völlig.
Die österreichische Gemeinde Braunschlag ist pleite. Der Bürgermeister hat die Idee, eine Marienerscheinung vorzutäuschen, um Wallfahrer anzulocken. Die satirische Serie Braunschlag von David Schalko wurde 2012 als erste deutschsprachige Serie gefeiert, die mit US-Produktionen ihres Genres mithalten konnte. Jetzt will Schalko eine Fortsetzung drehen, doch die drohenden Kürzungen der Filmförderung in Österreich könnten ihm einen Strich durch die Rechnung machen.
Also uns betrifft das hoffentlich nicht, aber es betrifft in erster Linie natürlich jetzt auch ganz viele Kinoprojekte. Es betrifft im Augenblick so um die 30 Projekte, die dadurch gefährdet sind, dass sie überhaupt noch gedreht werden können.
Es drohen, so Schalko, ein Stillstand der Filmproduktion und tausende Arbeitslose in der Branche. Ein weiteres Problem, bereits genehmigte Förderungen stehen nun auf der Kippe.
Die sind eigentlich ursprünglich nur gesagt, weil es ja dieses Modell ÖFI Plus und FISA Plus gibt, das ja ein Erfolgsmodell ist, das dazu geführt hat, dass sehr viele internationale Produktionen auch in Österreich gedreht haben. Das war ja im Prinzip so eine Art Vorzeigemodell, das auch einen sehr hohen Wertschöpfungsbonus hatte, weil der Finanzminister wesentlich mehr reinbekommt durch so ein Modell, als ausgegeben wird. Und das ist halt in Gefahr im Augenblick.
Dieses Modell, Österreichisches Filminstitut Plus und Filmstandort Austria Plus, das für die deutsche Filmförderreform zum Vorbild geworden ist, existiert seit 2023 und ist vor allem eine Wirtschaftsförderung, so der Filmkritiker vom österreichischen Nachrichtenmagazin Profil, Stefan Grissemann.
Das sind Standortförderungen. Also das heißt, wer in Österreich dreht oder in Österreich Geld ausgibt für österreichische Arbeitskräfte, Filmarbeitskräfte, kommt automatisch in den Genuss von bis zu 35% eines Filmbudgets. Das bedeutet, dass jeder Euro, der ausgegeben wird, dreifach zurückfließt in die Infrastruktur Österreichs. Ne? Hat man sich vor ungefähr 3 Jahren so überlegt, kommt allen zugute, kommt der Wirtschaft zugute, muss man nicht deckeln. Also muss man keinen Deckel drauf halten und sagen, bis maximal diese Summe.
Diese Förderung ohne Obergrenze hat viele internationale Filmproduktionen ins Land gelockt. Dass man ausgerechnet dieses Erfolgsmodell einfriert, liegt am finanziellen Druck, unter dem die im März gebildete Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS steht.
Wie in so vielen europäischen Staaten gibt es eben auch in Österreich ein massives Staatsdefizit. Um dieses Defizit auszugleichen, ist vereinbart worden, dass, ich glaube, 6,5 Milliarden Euro 2025 gespart werden müssen. Das heißt, 15% in jedem Ressort müsste eingespart werden, also auch in der Kultur. Und das Kino als eines der teuersten Felder kommt da wahrscheinlich zum Handkuss.
Das heißt, die Branche wird hart getroffen. Es gibt im Moment, so Grissemann, nur ein provisorisches Budget. Die Förderungen sind vorerst eingefroren.
Und nun ist es so, dass, weil allen klar war, dass die Stimmung so ist, dass es sehr bald zu massiven Sparmaßnahmen kommen wird, dass bereits das Budget 2025 in den ersten 2 Wochen des Jahres komplett ausgeschöpft wurde. Das heißt, dass für den Rest von 2025 überhaupt kein Geld mehr da ist, wenn die jetzt amtierende Regierung nicht sozusagen das Geld wieder in die Hand nimmt und sagt, wir füllen diese Töpfe wieder auf.
Ansonsten droht ein kompletter Stillstand, vor allem für das heimische Kino, das auf Förderung angewiesen ist. Allerdings glaubt Regisseur Schalko, dass sich die Politik des Problems durchaus bewusst ist.
Ich glaube, dass man damit rechnen muss, dass nicht mehr viel Geld kommen wird oder vielleicht auch gar keins, weiß ich nicht. Es ist halt die große Frage, ob man das Ganze in eine Richtung Totalkatastrophe führt. Also zum Beispiel, man schafft dieses Modell ab oder ob das sozusagen mit einer Delle überlebt. Und darum geht es jetzt, dass das weniger wird, ist allen klar, glaube ich. Die Spielräume der Politik sind im Augenblick aber auch sehr klein, weil natürlich auch ein Defizitverfahren der EU droht. Und irgendwo in der Mitte wird dann die Wahrheit liegen, denke ich.
Der Bericht von Christian Berndt. Zum schon erwähnten Welttag des geistigen Eigentums gibt es mehrere Organisationen, die zu einem besseren Schutz aufrufen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Der Schriftstellerverband Pennzentrum Deutschland unterstützt einen offenen Brief, der vor allem absolute Transparenz fordert, zum Beispiel beim Training generativer KI-Modelle. Der Appell geht an die Vizekommissionspräsidentin der Europäischen Union, Henna Vikunen. Das Pennzentrum ruft zu weiteren Unterzeichnungen auf. Weitere Forderungen sind eine gerechte Vergütung geistiger Arbeit und die Einhaltung des Urheberrechts. Auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die Initiative Urheberrecht und andere schließen sich diesem Appell an. Die Kultur-, Kreativ- und Medienbranchen müssten, so heißt es in dem offenen Brief, in alle regulatorischen Prozesse zu KI einbezogen werden. Am Montag wird in Kanada ein neues Parlament gewählt. Die Sympathien für das zweitgrößte Land der Erde waren in Europa schon mit Justin Trudeaus Amtsantritt gestiegen. Der ist ja im März zurückgetreten und seit Donald Trumps Bemerkung, Kanada als 51. Bundesstaat in die USA eingliedern zu wollen, träumen einige sogar von einem EU-Beitritt, trotz der geografischen, sagen wir, Hürden. Die Kulturbeziehungen zwischen Deutschland und Kanada sind allerdings ausbaufähig, wie der Politikwissenschaftler und Kanada-Experte Martin Thunert von der Universität Heidelberg sagt.
Die kanadische Botschaft in Berlin bemüht sich immer sehr, kanadische Künstler hier in Deutschland und Europa zu fördern, wenn sie hier Besuche machen. Es ist dann vielleicht nicht unbedingt hilfreich, wenn man so Kulturaustauscheinrichtungen oder Goethe-Institute schließt. Andererseits kann man natürlich auch ein Institut nicht aufrechterhalten, wenn kein Interesse vielleicht im Westen Kanadas an Sprachkursen besteht. Also da müssten beide Seiten noch ein bisschen mehr tun. Ganz positiv war vor 3 Jahren bei der Buchmesse, war Kanada das Gastland. Und das hat Kanada, glaube ich, hier sehr schön genutzt, um auch Schriftsteller, die vielleicht noch unbekannter sind, im deutschen Kulturmarkt zu etablieren. Aber da lässt sich noch was machen.
So der Politikwissenschaftler Martin Thunert vom Heidelberg Center for American Studies an der Universität Heidelberg. Ein Kaffee Americano heißt in Kanada übrigens jetzt Canadiano. Die rund 1500 Jahre alte Hagia Sophia in Istanbul hat das Erdbeben vor wenigen Tagen unbeschadet überstanden. Das sagen Experten, die das Gebäude untersucht haben. Die antike Bauweise war tatsächlich auch schon erdbebensicher angelegt. Die von Christen als Kirche gebaute Hagia Sophia wurde von den Osmanen im 15. Jahrhundert zur Moschee umgeweiht und 1935 zum Museum erklärt. Seit 2020 wird sie auf Anordnung von Präsident Erdogan wieder als Moschee genutzt. Bei den Filmfestspielen in Cannes wird die deutsche Regisseurin Maren Ade die Jury zum Kurzfilmwettbewerb leiten, außerdem die Kategorie La Cinéphile für Nachwuchsfilmer. Maren Ade wurde 2016 mit ihrem Film Toni Erdmann bekannt, für den sie den Europäischen Filmpreis bekam. Die Filmfestspiele in Cannes beginnen am 13. Mai.
Das waren die Kulturmeldungen von und mit Anja Reinhardt am Ende dieser Sendung. In den Informationen am Abend geht es um die Beerdigung von Papst Franziskus und die Diplomatie am Rande der Trauerfeier. Am Mikrofon war Adalbert Sinjewski. Vielen Dank fürs Zuhören.